Ja, herzlich willkommen zum Filmclub-Podcast. Ihr sitzt jetzt hier in der Filmclub-Podcast-Runde mit Jesse. Hallo Jesse.
Hallo.
Und mir, Gösta. Aber heute auch mit Felix. Felix,
ja. Hallo. Servus, hallo. Servus Jesse, servus Gösta. Ich freue mich, hier zu sein. Und ja, ich freue mich heute über Brügge sehen und sterben zu reden mit euch.
Ja, wir haben schon den Film ein bisschen drüber gesprochen in der Vorbesprechung. Was, also aus welcher Richtung kommst du?
Meinst du jetzt, was ich privat mache? Oder?
Genau, also was ist deine Verbindung zum Film?
Okay, ja, wie ihr beide ja schon wisst, ich studiere Filmwissenschaften und Kunstgeschichte. Jetzt aber erst im ersten Semester. Ich will in die Richtung Film beruflich gehen. Wie genau, in welcher Art und Weise, weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich kann ein großes Interesse aufbringen für das Studium und liebe einfach Filme. Und freue mich jetzt natürlich deswegen auch mit euch über einen Film, der mir sehr gut gefällt, zu sprechen.
Wenn du nicht weißt, was du machen willst, dann vielleicht Podcast. Also.
Ja, vielleicht Podcast. Vielleicht ist es ja das große neue Ding von mir.
Ja, sehr gut. Und wie findest du Brügge?
Brügge, die Stadt. Ich war in Brügge noch nie selber. Ich war selber auch noch nie in Belgien. Aber die Stadt erinnert mich immer sehr an Nordfrankreich, wo ich früher öfter war. Und das gefällt mir sehr gut. Ich weiß nicht, kennt ihr den Film Die Sties?
Ja.
Ja, ich kriege auch immer ein bisschen so die Sties-Vibes, wenn ich Brügge sehe. Diese gotische alte Architektur, mittelalterliche Architektur gefällt mir einfach sehr gut. Ja, ich würde gerne mal nach Brügge gehen.
Gösta, ich weiß, du warst schon in Brügge. Wie hat es dir gefallen?
Also ich habe mich ein bisschen zurückerinnert gefühlt. Ich war tatsächlich nur ganz kurz in Brügge. Wir sind vorbeigefahren an dieser berüchtigten, großen, hässlichen Autobahn, die in dem Film erwähnt wird. Und haben uns spontan entschieden, okay, da machen wir noch einen Halt. Und ja, also es ist ja nicht so groß, deswegen erinnerst du dich natürlich an die Dinge, die du gesehen hast. Wir waren an diesem Marktplatz ganz kurz und haben da einen Kaffee getrunken.
Oh, schön.
Aber
in dem Café, in dem die auch sitzen oder in einem anderen?
Nee, es war ein anderes. Aber also bei uns ist niemand irgendwie vom Turm gefallen.
Okay. Habt ihr ein belgisches Bier getrunken? Kurzfrage, schmeckt euch belgisches Bier?
Ja, sehr gut.
Ja. Ja, es ist ja auch so ein Teil aus dem Film, dass Bier in Belgien so niedergemacht wird. Aber belgisches Bier ist ja eigentlich bekannt dafür, dass es sehr, sehr gut ist.
Ja, also ich finde es wirklich ganz, ganz übel.
Du findest es übel?
Ja, ich mag belgisches Bier überhaupt nicht, aber ist ja Geschmackssache.
Okay. Was ist deine Bier-Tendenz, was ist besser?
Meine Präferenz ist irisches Bier. Ich arbeite natürlich auch im Irish Pub.
Okay.
Und deswegen ist Guinness mein Go-To auf jeden Fall.
Okay. Ja gut, irisches Bier, das passt jetzt auch ganz gut zum Film.
Genau, ja.
Weil die Charaktere in dem Film ja auch beide Iren sind, und aber in London leben und jetzt in Brügge sind, also auch viel los. Okay, was... Es schmeckt nicht so schlecht wie das Belgische.
Nee, es schmeckt nicht so schlecht wie das Belgische. Und genau, es ist auch einer der Gründe, warum ich mich für den Film jetzt entschieden habe. Das ist ein irischer Regisseur und zwei irische Hauptdarsteller. Und ich liebe es einfach, den Iren zuzuhören. Deswegen, alle, die den Film noch nicht geschaut haben, schaut dann auf jeden Fall in Originalsprache.
Ja.
Sonst geht der ganze Charme verloren, finde ich. Das ist einer der wichtigsten Punkte, dieser irische Akzent.
Wobei ich sagen muss, also ich habe es noch einmal auf Deutsch gesehen und ich habe es zweimal auf Englisch gesehen. Mhm. Es ist eigentlich nochmal ein anderer Film einfach auf Deutsch.
Ja.
Also man kann ihn auch nochmal auf Deutsch sehen. Und also ich würde sagen, in mancher Hinsicht ist es ein deutlich schlechterer Film. Aber es gibt so ein paar kleine Aspekte, wo ich auch fand, es ist vielleicht sogar ein klein bisschen dieses paar Szenen, die besser funktionieren.
Mhm.
Können wir später drauf kommen. Aber es ist wirklich einfach was komplett anderes.
Ja, definitiv, definitiv. Und man hat natürlich seine Schwierigkeiten, manchmal Brendan Gleeson zu verstehen oder aber
Untertitel.
Untertitel,
meine
genau.
Meine Empfehlung.
Genau. Untertitel einfach anmachen und genießen, weil die irische Sprache ist so schön. Also die englische irische Sprache ist so schön, deswegen.
Ja.
Genau.
Und die Iren haben irgendwie ein Problem mit Amerikanern.
Ja, ich weiß gar nicht, ob
Kanadiern.
Das so stimmt. Oder mit Kanadiern. Das wird natürlich da so sehr groß gemacht, irgendwie in dem Film mit diesen Witzen, die ich übrigens gar nicht so witzig finde. Aber eigentlich, ich kenne viele Iren, die Amerika sehr mögen. Und also zum Beispiel ist mein Barchef Pierce in Mainz, Shoutout Pierce, der liebt Amerika, der ist auch öfter. Und ich habe ja auch Familie in Irland, meine Cousine ist aktuell in Amerika. Die haben damit überhaupt kein Problem eigentlich. Ich weiß gar nicht, woher das kommt.
Das ist tatsächlich der Teil, wo ich manchmal dachte, die deutsche Version macht das ein bisschen angenehmer, weil ich fand auch, für mich gab es so Momente, wo der Humor in der englischen Version ich nicht ganz mitgehen konnte.
Ja.
Und das dann einfach auch nicht mehr witzig fand. Und in der deutschen Version fand ich diese Stellen manchmal ertragreicher irgendwie. Die waren trotzdem witzig und die haben es geschafft, das witzig zu machen, ohne dass man sich, es gibt ja so zwei Versionen, ne? Man kann ja sagen, ich finde es gar nicht schlimm, wenn es halt so als benutzt wird, als eine Form, den Charakter irgendwie zu formen und man den Mensch besser kennenlernt durch die Sprache. Aber manchmal in diesem Film wird es ja auch einfach so als Pun genutzt, halt sich über Deutsche lustig zu machen aufgrund ihres Körpers zum Beispiel. Und da denke ich mir, das muss denn nicht sein, wenn es dann als Witz selber funktioniert. Und da schafft die deutsche Version es besser, finde ich, denn so eine Balance hinzukriegen.
Ja, bin ich komplett bei dir auf jeden Fall. Es gab auch sehr plumpe Witze, die ich wiederum dann schon ziemlich lustig finde, weil es auch einfach diese roughe irische Art ist. Aber
wenn es zum Charakter passt, weißt du, wenn es der Witz an sich ist, einfach nur um einen Witz zu machen über irgendwelche Leute, dann fände ich es einfach nicht so witzig.
Ja, also gerade das mit den Amerikanern am Turm, das fand ich irgendwie nicht so lustig mit dem Horde of Elephants oder sowas, was er da sagt.
Also es hat dem Film auch eigentlich gar nichts geholfen. Es war nur, dass der dann geschlossen war, der Turm, und sie nicht hoch durften wegen dem Herzinfarkt, wo ja dann nochmal so ein bisschen der Querverweis kam zu den Amerikanern. Aber ansonsten hätte man es auch völlig weglassen können.
Ja, was vielleicht noch so ein bisschen gezeigt hat, ist halt eben diese Grundstimmung von Ray, dass er sich in Brügge nicht wohlfühlt, dass er alles scheiße findet da. Und vielleicht trägt das nochmal dazu bei, dass man sieht, wie es ihm da geht.
Ja. Aber vielleicht jetzt eine Frage, die ich mir die ersten 20 Minuten auch gestellt habe. Worum geht's eigentlich? Also so ein bisschen, was passiert da? Weil ich finde, der Film, der überlässt es einem erstmal so ein bisschen. Also man kommt da rein und weiß gar nicht, was ist los. Es wird kein Setting aufgebaut, finde ich.
Ja, das Setting, also der Grund, warum die beiden in Brügge sind, der wird ja nach und nach klar, dass sie da Auftragsmörder sind und so. Aber stimmt schon, hast schon recht. So der Plot ist nicht direkt ganz klar, was da so passiert. Aber ich finde, das ist auch gar nicht so das muss der Film gar nicht haben. Ich finde, es geht vielmehr um die Dialoge in dem Film, um die Witze und um die Charaktere einfach. Deswegen der Plot ist gar nicht so wichtig.
Ja, ich finde es ganz lustig, dass du das fragst, weil also das erste Mal habe ich den Film, glaube ich, 2016 gesehen und ich habe mal noch Notizen dazu gemacht gehabt und ich habe damals gesagt, es ist ein Brexit-Film, was ich heute nicht wiederholen würde, ehrlich gesagt, aber natürlich war ich auch so sehr in dem Kontext, das war irgendwie, was ich mit England verbunden habe oder mit Großbritannien und deswegen habe ich da auch so einen Brexit-Film gemacht, weil ich fand da halt diese drei Hauptcharaktere haben alle so einen anderen Zugang zu Brügge und zu Europa und zu Belgien. Es wird ja immer wieder so thematisiert. Es ist ja ganz stark diese, wie die Perspektive auf das andere, was eigentlich ja ganz nah ist. Ne? Also man kommt von London nach Brügge. Mit dem Zug kommt man da ja zwei Stunden, glaube ich, hin sogar.
Also, ehrlich?
Ja.
Ja, das ist ziemlich nah. Also deswegen ist ja auch der Auftrag, Harry heißt er, der Auftraggeber, so schnell da. Der ist ja am nächsten Tag schon.
Ja, stimmt.
Vor Ort.
Ich bin jetzt vor ein paar Wochen mit der Fähre gefahren. Es war 5 Stunden. Also von daher.
Nach London.
Nicht nach London, nach außerhalb von London. Over. Aber, jetzt weiß ich nicht, Hardwick.
Okay.
Liebe Zuhörer, ich bitte zu entschuldigen, dass ich nicht weiß, wie dieser Hafen hieß, aber ja.
Aber ich finde, du hast was Gutes gesagt, dass es so ein bisschen um diese Unterschiede geht, also die Länder und ich glaube, das gibt es in anderen Phasen auch eben noch viel mehr. Also wir haben es ja schon ein bisschen gesagt, also dass er über die Amerikaner so ablästert, dass er ein bisschen über die Körperunterschiede spricht. Es gibt die Kleinwüchsigen, die er als Zwerge bezeichnet und die Elefanten.
Es geht um das andere.
Genau, es geht immer so ein bisschen um Unterschiede und andere und auch so ein bisschen Grenzen zwischen. Also auch, dass er das Bier vergleicht, es wird ja alles verglichen.
Ja, die Grenze des Sagbaren auch.
Ja, genau.
Ja, oder auch der, ich weiß gar nicht, wie der Charakter ist, der Schauspieler, der Kleinwüchsige, der bringt da ja auch so eine Aussage dann irgendwie hier, es wird ein Krieg zwischen den Schwarzen und den Weißen geben, das trägt ja auch dazu bei. Genau. Aber ich finde, das Hauptmotiv des Films, also worum es wirklich hauptsächlich geht, ist das Thema Moral.
Ja.
Ray, Ken und Harry haben alle drei ihre Wege, mit denen sie sich beschäftigen, ihre Moralvorstellungen und ich glaube, das ist schon so der Hauptplot, ich weiß nicht, ob man Plot sagen kann, aber...
Doch, die Frage würde ich sagen, was ist richtig, was ist falsch? Ja. Und es wird an lauter Themen dann verhandelt, zum Beispiel eben auch, was kann man sagen oder wie gehen wir damit um? Ja, das ist sehr stark. Ich habe eine Frage an euch, wo würdet ihr untertauchen?
Also Brügge ist schon eine ganz gute Wahl. Also gerade vor allem, weil ich das Gefühl habe, also das zeigt der Film jetzt so, in Wirklichkeit wird es nicht so sein, aber in Brügge leben nur Statisten. Also es ist ja wirklich, kein Mensch interessiert sich irgendwie für jemanden, in dem Film zumindest, weil ja nie jemand reagiert, da wird geschossen, da, die gucken kurz und Polizei, no way, und irgendwie mal dazwischen gehen oder so, nee, Zivilcourage haben wir nicht. Also die scheinen sehr ihr eigenes Ding zu machen, laut Film jetzt.
Ja.
In echt, weiß ich nicht, würde ich vielleicht eher was Ländlicheres suchen.
Ja, ist auch ein bisschen blöd, immer im Podcast schon darüber zu sprechen, wenn man untertauchen würde.
Man weiß ja nie. Das wäre jetzt auch. Ich würde wahrscheinlich entweder in eine riesige Großstadt gehen, keine Ahnung, New York, Tokio, wo die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch ist, dass man da irgendwie auffällt, oder irgendwo ins Outback, schottische Highlands, irgendwie sowas, wo mich niemand findet.
Ja, ich glaube, in Irland.
Ja, oder in Irland, genau, an der West Coast, das ist auch ziemlich... Ja,
also genau. Ich dachte tatsächlich, dass Deutschland eigentlich ein guter Ort ist, weil man über mit Bargeld bezahlt.
Ah, stimmt.
Ja, weil wir so weit hinterher sind.
So weit haben wir jetzt nicht gedacht.
Jetzt sind auch kurz hier gebasht gegen Deutschland und die Digitalisierung. Sehr gut.
Ja.
Ja, ich finde mich da im Allgäu.
Wir finden dich im Allgäu, perfekt.
Sehr gut. Aber du hast da einen guten Punkt auch mit der Moralvorstellung und den, das ist ja auch wieder so ein bisschen die Grenzen. Also da werden ja auch die Grenzen gezogen. Töten ist irgendwie okay, weil das ist unser Job. Aber keine Kinder. Und dann wird auch Justiz geübt. Also es ist ja auch so ein bisschen dieses, das jüngste Gericht, was da so ein bisschen thematisiert wird. Und dann bewertet zu werden, bin ich ein guter Mensch oder ein schlechter. Und teilweise ist es die Angst davor und eben auch so ein bisschen diese Selbstjustiz, dass eigene Grenzen durchgezogen werden.
Wie würdet ihr denn die moralischen Werte der verschiedenen Charaktere beschreiben?
Also ich würde jetzt sagen, dass Harry zum Beispiel hat die reinste Moral von allen auf jeden Fall. Also er hat seine klaren Prinzipien und handelt natürlich auch danach, ganz am Ende, vielleicht kommen wir noch dazu. Ja. Und Ray hat schon ein ausgeprägtes Moralverständnis, ja, sonst würde er sich nicht solche Vorwürfe machen. Aber und Ken genauso, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, das sind Serienmörder oder das sind Auftragsmörder. Die Moral ist da jetzt nicht wirklich so am richtigen Fleck. Aber ich würde schon sagen, dass Harry die ausgeprägteste Moral hat, auf jeden Fall.
Ja. Ja, spannend.
Wie seht ihr das?
Ist eine andere Moral. Also ich finde, Harry, wir lernen ihn ja gar nicht so richtig kennen. Und ich muss auch sagen, das würde ich vielleicht für mich persönlich ein bisschen als eine Schwäche des Films auszeichnen. Wir lernen ja niemanden so richtig kennen.
Ja.
Es ist alle so ein bisschen und eben, es geht viel um die Moral. Vielleicht reicht es auch. Wir wollen ja eigentlich nur das soll ja auch nur das angezeichnet werden. Aber ich würde auch sagen, Ken ist eben, also andere Art der Moral. Also irgendwie sucht er ja auch so ein bisschen seine Lösung. Wie kann er jetzt damit umgehen? Wie kann er mit dieser Aufgabe jetzt, was macht er daraus?
Ich finde es total spannend, weil ich glaube, in der gesellschaftlich, wenn wir über Pädophile reden, über Menschen, die Kinder töten, gibt es eine sehr starke Reaktion zu sagen, also diese Menschen, die wollen wir nicht mehr als Teil der Gesellschaft, die sollen auf Lebenszeit weggesperrt werden, wollen sehr harte Strafen. Und dieser Film, in der Logik von diesem Film, ist es komplett abwegig. Und das ist eigentlich die Reaktion von Ken. Da kann man sich, in seiner Rolle kann man sich am ehesten einfühlen von den drei Charakteren. Und er ist ja direkt bereit, eigentlich ihm zu vergeben, ihm eine neue Chance zu geben. Und hat sozusagen, da finde ich, dann unterscheidet er sich schon sehr stark eigentlich. Ich finde eigentlich, Ray und Harry sind eigentlich näher beieinander in ihren Vorstellungen. Und er unterscheidet sich eigentlich sehr stark von den beiden, dass er sagt, komm, tauch ein paar Jahre unter, alles wird gut. Ja, also, und unterscheidet sich eigentlich auch sehr stark von dem, was ich sagen würde, intuitiv von der Mehrheit der Leute, die sich so einen Film anschauen, als richtig oder falsch gesehen würde.
Ja.
Ja, ich finde das interessant. Bei Ken ist es ja jetzt zum Beispiel so, also er ist ja auch Auftragsmörder und hat jetzt nicht die beste Moral, aber er entscheidet sich dann dafür, Ray zu helfen, das Land zu verlassen und zu flüchten, was natürlich sehr löblich ist. Allerdings, glaube ich, macht er das nicht altruistisch. Also er macht es schon aus Eigennutz, auch um seine eigene Schuld irgendwie reinzuwaschen, weil er weiß, dass er auch sich einiges zu Schulden kommen lassen hat. Die haben da auch dieses Gespräch, nachdem sie sich die ganzen Kunstwerke anschauen, haben sie dieses Gespräch über den Lollipop Man und da sagt er auch, also er versucht sich da irgendwie einzureden, dass er eine gute Moral hat, weil er irgendeine alte Frau über die Straße helfen würde. Oder vielleicht würde er nicht helfen, sondern nur die Tür aufhalten, was weiß ich.
Das ist sehr, sehr ehrlich. Also, ja. Was ist ehrlich, aber reflektiert zu sagen, also ich möchte schon gerne helfen, aber wahrscheinlich würde ich doch nicht so weit gehen.
Ja, das ist sehr reflektiert auf jeden Fall. Und dann, ich denke halt, er versucht schon so seine Schuld reinzuwaschen. Was auch ein generelles Thema vom Film auch ein bisschen ist. Ja, dieses Tag des jüngsten Gerichtes, Sünden reinwaschen, wieder auf den richtigen Pfad kommen. Wer weiß, vielleicht ist ja Brügge eine Metapher einfach nur für die Hölle oder für den Tag des jüngsten Gerichtes. Und der Ort, an dem die Charaktere eben wieder zur richtigen Moral finden wollen. Ja.
Ja. Ist halt, finde ich, eigentlich eine Stadt, die für mich so einen starken Katholizismus symbolisiert. Ich meine, es geht auch so weit in diese Szenen, die sie in der Kirche stehen und auf, ich glaube, es ist das Blut von Jesus verweisen, halt was von den Kreuzzügen da.
Finde ich übrigens eine der besten Szenen im Film. Ja, einfach nur, weil er so leise redet und es geht einem irgendwie ein bisschen nah, finde ich, aber.
Ja, ja. Ich fand es total spannende Szene, weil davor ist ja noch so, Ray möchte auf dieses Date gehen und Ken sagt, ja, also dann bestimmen wir, was ich mache. Und das Erste, was er macht, nachdem Ray noch sein Trauma überkommen möchte, dass in der Kirche er ein Kind erschossen hat, ist, dass er ihn in die Kirche bringt. Ja.
Stimmt.
Aber da muss ich auch sagen, also umgekehrt, Ray verhält sich auch die ganze Zeit wie so ein kleines Kind, was direkt sagt, oh, ich habe keinen Bock, ich will nicht und so. Mhm. Und so, also wirklich, es hat eher so eine Vater-Sohn-Beziehung ist so zwischen den beiden und er wird halt irgendwie so mitgeschleppt. Und aber wenn das so passiert und Ken so enttäuscht ist, dann bricht es auch direkt aus ihm aus, ja. Und er flucht auch die ganze Zeit in diese Kirche, während er aber gleichzeitig sagt, wie wichtig das ist, ja, sich das anzuschauen.
Ja, dieses Fluchen ist ja auch typisch für Martin McDonagh Filme. Ich weiß nicht, kennt ihr The Benches of Inisherin? Das war ja auch ein Vorschlag von mir. Ja. Da wird auch sehr viel geflucht. Oder
im Prinzip ist das die Prequel zu Benches.
Ja, genau, ja. Das habe ich auch schon so gesehen. Das sind ja auch wieder beide Brendan Gleeson und wer ist nochmal der andere?
kurz Colin Farrell.
Colin Farrell. Genau, ist ja wieder das gleiche Duo und ich finde die Chemie zwischen den beiden einfach wirklich extrem gut.
Ja.
Also schauspielerisch und man hat das Gefühl, die interagieren auch privat so. Also ich weiß nicht, das ist sehr, sehr starke schauspielerische Leistung und sehr gut einfach ausgewählt, diese Komposition zwischen den beiden.
Und auch ein Wahnsinns-Timing haben die beiden.
Ja.
Also das ist schon.
Der Film generell hat ein Wahnsinns-Timing, finde ich. Das ist die größte Stärke vom Film, dieses Timing. Oder dass eben diese Puzzlestücke nach und nach immer mehr zusammengesetzt werden. Ja, so eine Szene wie zum Beispiel, er kommt nicht auf den Turm, weil er nur Münzgeld hat und verwendet dieses Münzgeld am Ende wieder, um eben da sich Platz zu schaffen. So gibt es ja einige Szenen in dem Film.
Aber auch, dass er dran denkt. Also, dass er sich überlegt, okay, da unten könnten jetzt Leute stehen und dann schmeißt er die Münzen, damit die quasi weggehen.
Stimmt, da sind wir wieder beim Thema Moral vielleicht, ja.
Ja, da überhaupt ist ja dieses Unschuldige. Also, da fand ich diese Szene nicht die beste, aber irgendwie so ein bisschen prägend für dieses Motiv in dem Hotel, als die Frau sich die Hotelbesitzerin sich dazwischen stellen wollte und dann beide aber irgendwie so versuchen, okay, wir können das jetzt nicht hier lösen, wir müssen es jetzt woanders machen und sie denkt sich nur, ey, die sind doch verrückt. Und dann finden sie irgendwie einen Weg, wie sie das machen und so. Also, aber trotzdem ist irgendwie allen klar, okay, wir wollen uns gegenseitig abschießen, aber wir wollen auch hier niemanden anders damit reinziehen.
Ja.
Das ist so ein bisschen. Und dann, also Ken bricht es ja so ein bisschen, als er dann da runterspringt, und der dann schon auch die Umwelt damit einbezieht, also was ja dann er da liegt, auch ich muss sagen, auch eine sehr krasse Szene, also es ist insgesamt ist ein sehr brutaler Film, also finde ich.
Ich muss sagen, ich werde leider wahrscheinlich nie wieder diesen Sound von dem Aufprall vergessen. Das ist einfach so.
Ja.
Da kriege ich jetzt Gänsehaut, nur wenn ich drüber spreche.
Ja, ich finde, also insgesamt ist einfach sehr, es wird nichts beschönigt und es wird direkt gezeigt, auch wie er dann da liegt und zieh die Waffe oder hol die Waffe raus und so.
Und dann ist die Waffe kaputt, gell?
Und dann ist die Waffe kaputt und das ist aber auch so ein schöner Humor.
Das ist Timing wieder. Das ist einfach wirklich so nochmal ausgereizt.
Ja. Aber so ganz einfach, es wird gar nicht groß kommentiert, sondern einfach nur gezeigt, hier ist kaputt.
Aber das ist auch so eine Szene, wo ich, also auf der einen Seite, ich muss sagen, ich fand es witzig, als ich es gesehen habe, also währenddessen hat mich das amüsiert, aber als ich drüber nachgedacht habe, dachte ich, also muss man da jetzt auch noch einen Gag einbauen? Also es ist wirklich gut geschrieben, es ist super ausgeführt, es ist, wenn man es anguckt, ist es einfach witzig. Mhm. Und wenn man darüber nachdenkt und darüber nachdenkt, was für große Themen da eigentlich verhandelt werden, ist, dass man den Tod eines Hauptdarstellers und eines der wichtigsten Charaktere im ganzen Film auch nochmal dann nutzt, um nochmal einen Pun draufzusetzen, dachte ich so ein bisschen, da weiß nicht, ob das sein
ist. Ja, ich glaube, es ist halt einfach generell ein sehr melancholischer, getragener Film und der versucht dann irgendwie ein bisschen auszubrechen durch diese Späße, durch diese Witze, die manchmal schon etwas plump rüberkommen, aber ich glaube, das braucht der Film auch tatsächlich. Wenn es diese ganzen lustigen Szenen nicht gäbe, dann ich glaube nicht, dass mir der dann so gut gefallen hätte. Also ich glaube, ich fände ihn dann ein bisschen zäh eigentlich, den Film.
Er ist ja auch, also dieses, und das hat, das ist auch das, was ich jetzt am Anfang so hatte beim Gucken, wenn man nicht weiß, worum es geht und irgendwie dieses Pacing ist auch super langsam. Also man ist selber irgendwie in Brügge so gefangen und eigentlich ist Brügge schön, man denkt auch, ist eigentlich ganz ansehnlich, aber man spürt richtig, wie genervt man langsam ist. Jetzt schon wieder nochmal hier um eine Ecke rum um Brügge und warum geht's denn nicht los jetzt? Also was kommt denn als nächstes? Und das, vielleicht ist es auch diese Einführung in den Film, die ich vorhin habe vermissen lassen, dass man in dieses Gefühl reinkommt und in diese Melancholie und diesen Vibe und dann auch mit dem Leierkasten, das ist natürlich auch, also die Musik untermalt es auch nochmal richtig gut.
Die Musik und vor allem auch die Symbolik oder die Bildsprache, die da angewandt wird, zum Beispiel die Gemälde, die sie sich anschauen oder die ganzen christlichen Bilder, Architektur in der Stadt, das trägt natürlich auch alles zu so einer Grundstimmung bei einfach, die man dann hat im Film.
Ich finde das, wir können jetzt vielleicht mal auf die Gemälde eingehen. Ich finde es so stark, dass mit der Musik, mit den Gemälden, tatsächlich auch mit dem Film, der gespielt wird, mit allem, was wir sehen, eigentlich die Themen, die besprochen werden, die Ethik, Himmel, Hölle, immer weiter verhandelt wird. Und man den Film dadurch, also er hat einen sehr hohen Wiedersehwert, weil man immer noch mal dann kleine Dinge erkennen kann und damit so ein bisschen spielen kann, sich reindenken kann.
Ja,
Du studierst auch Kunstgeschichte, jetzt kannst du uns, ich habe mir extra versucht, ein paar Notizen zu machen und ich habe mir tatsächlich auch die Bilder nochmal in meinen Notizen, habe ich mir Screenshots gemacht, damit ich die unterscheiden kann, weil ich da ein bisschen Probleme hatte, als ich das versucht habe davor.
Also hier, weil das nicht so gut im Podcast funktioniert, er hat uns gerade die Bilder gezeigt in seinen Notizen. Das sind die Untertitel hier für den Podcast.
Aber ich würde sagen, auf jeden Fall die Bilder. Die Titel der Bilder, die können wir auch in den Shownotes verlinken. Und dann könnt ihr euch die jetzt anschauen, wenn wir über die Bilder reden.
Ja, sind sehr schöne Bilder, schaut sie euch auf jeden Fall an. Die sind sehr interessant.
Es sind drei Bilder, die wir sehen. Das ist einmal der Tod des Geizhalses von Hieronymus Bosch. Dann ist es The Last Judgment, auch von Hieronymus Bosch. Und jetzt den letzten kann ich gerade nicht lesen. The Judgment of Cambyses. Wie spielt das aus?
Ja, Cambyses ist so ein persischer König.
Genau, von Gerard David. Mhm. Das sind die drei Bilder. Ihr seht es ja in den Shownotes.
Aber eine Sache, der Geizhals und der Tod. Da gibt es ein Bild von Hieronymus Bosch, aber dieses Bild ist von Jan Provost. Die haben die gleiche Thematik, die Bilder, aber sehen schon ein bisschen anders aus. Aber das von Hieronymus Bosch ist wesentlich bekannter. Also dann ist ein wesentlich ein bisschen unbekannteres Bild mit reingenommen. Genau. Was man sonst noch vielleicht sagen kann, ist, die Bilder sind aus der Renaissance, stammen aus den Niederlanden und aus Belgien. Und Tod halt im Vordergrund, ne? Leiden, Tod, Marter.
Ja. Ich fand auch teilweise so ein bisschen absurd, teilweise. Ja. Also weiß ich, ob das damals auch so rezipiert wurde, ob ich das jetzt so wahrnehme, aber das ist mir besonders aufgefallen.
Ja, absurd finde ich vor allem das The Last Judgment, da wo Ray auch sagt dann, ja, das Bild gefällt mir jetzt, wo man dann so ganz viele verschiedene Figuren drauf sieht, wo es einfach um Tag des jüngsten Gerichtes geht. Und was mir aufgefallen ist, man sieht in diesem Bild mehrere Personen, die ganz abstrus irgendwie verkleidet sind oder nicht wirklich Menschen sind. Und in der letzten Sequenz, ja, am Filmset, da sind ganz viele Leute, die ähnliche Verkleidungen tragen. Da kann man natürlich auch eine Parallele wieder ziehen, ja. Tag des jüngsten Gerichts von Ray. Ja.
Mhm. Ja.
Das letzte Bild, das unterscheidet sich auch so ein bisschen. Die anderen haben so eine klare Trennung zwischen Gut und Böse. Und ich würde sagen, der Tag des jüngsten Gerichts hat so mehrere Schattierungen. Ist ja auch so dreigeteilt und hat so auch so ein Mittelding. Und ich glaube sozusagen, wahrscheinlich für Ray, wenn er das sieht, empfindet er das so, die ganze Welt ist absurd und strange und er kann es nicht verstehen. Ich meine, für ihn ist ja auch schon allein in Brügge zu sein eine Überforderung. Und er kann sich da viel besser wiederfinden. Es ist da für ihn viel einfacher, weil es ein bisschen komplexer ist, eine weitere Dimension hinzugefügt wird und es nicht so einfach ist, ja, er ist jetzt hier der Sünder und er erlaubt sozusagen noch einen Mittelweg.
Und aber auch die anderen beiden Bilder, die machen auch einen Eindruck auf Ray auf jeden Fall. Also man sieht ja, wie er sein Gesicht verzieht, wie es ihm wirklich ungemütlich wird, während er sich diese Bilder anschaut, zum Beispiel von dem Mann, der gehäutet wird. Da geht es um Korruption, habe ich nachgeschaut. Genau. Oder auch das andere Bild mit dem Geist.
Der persische Richter, der wird gehäutet.
Genau,
ist ja auch, ja. Ist ja auch quasi, die beiden sind Auftragsmörder, ermorden Menschen für Geld. Also da ist ja auch viel dabei.
Ja, auf jeden Fall. Und dann noch das andere Bild, der Geizhals und der Tod. Da hat auch Martin McDonagh gesagt, das ist ein sehr gruseliges Bild, das einfach zeigt, dass das ganze Materielle auf dieser Welt gar nichts mehr wert ist am Ende des Tages. Und ich wusste jetzt nicht genau, wie ich das auf den Film beziehen soll oder auf irgendeine Figur im Film, aber es sind natürlich trotzdem alles drei Themen, die in gewisser Weise einfach was mit dem Film zu tun haben. Ja. Also Tod, Leid, genau, ja.
Ja, yes, was ich noch ein bisschen mit dem jüngsten Gericht ist, da geht es ja auch ein bisschen darum, dass Jesus, also dass quasi die Sünde bestraft wird auch, der Menschen, und da auch eben zurückführt so ein bisschen zu der Versuchung bei Adam und Eva mit dem Apfel und der Schlange. Und dieses Bild sehen wir ja auch so ein bisschen in dem Hotelzimmer, als sie da sitzen und die Drogen konsumieren und mit den Nutten. Also da sind ja auch verschiedenste Sünden oder halt so ein bisschen Gier, Versuchungen mit im Spiel für ihn. Und ich weiß nicht, irgendwie fand ich das auch nochmal so eine
Parallele. Ja, krass, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass da noch Bilder hängen. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal in der Nachbereitung anschauen.
Nee, das nicht Bilder, sondern einfach von der Ebene so, was es.
Ach so, die Bilder, die durch die Szene gezeichnet
werden. Genau,
sozusagen.
Genau.
Ja. Okay, ja, doch. Nee, hast du recht, ja. Auf jeden Fall. Finde ich auch eine gute Szene in gewissen Teilen. Vor allem, weil Ken da das erste Mal auch am Ende sagt, ja, stopp, hier, das mit Moral, also hier diese rassistischen Aussagen von dir mit dem Krieg, Weiß gegen Schwarz, finde ich nicht gut, ich gehe jetzt. Mhm. Das fand ich gut, also jetzt in der Persönlichkeitsentwicklung von Ken. Aber auch da in dieser Szene fand ich ein paar Witze einfach ein bisschen drüber, ein bisschen zu plump einfach, ja, also.
Ja.
Die Charaktere, die ja dann, diese anderen Charaktere sind ja auch sehr zweidimensional und werden ja eigentlich vor allem benutzt, um die Charakterentwicklung bei Ken und Ray voranzutreiben. Und das, ja, ist eigentlich nicht nötig. Ich finde es immer stärker, vor allem, so wie ich die Schauspieler einschätze, können sie das auch, wenn so eine Erkenntnis aus sich selber erwächst und nicht, weil man mit was konfrontiert wird und sich dazu verhalten muss.
Ja.
Aber weil wir jetzt über andere Charaktere sprechen, dann würdest du sagen, wäre Chloe jetzt auch nicht nötig gewesen für den Film? Oder wie siehst du Chloe als Nebendarstellerin?
Also einmal, das ist eine gute Frage. Tatsächlich ist ganz interessant an ihr, ist, dass sie auch sicherlich keine positiven Absichten hat. Also sie sagt ja auch, dass sie manchmal so Touristen ausraubt, dass sie ist Drogendealerin. Also sie ist sozusagen eine Person, die, wo man sagen kann, sie kann sich mit Ray auf Augenhöhe unterhalten und ist aber außerhalb von diesem Auftragsmörder-Business. Und deswegen erlaubt sie, finde ich, Ray dann doch mal auch eine Entwicklung. Also von daher würde ich schon sagen, sie ist ein bisschen zweidimensional. Auf der anderen Seite würde ich sagen, das ist eine Entwicklung, die ist ein bisschen schwieriger, weil eben Ray diesen Mord begangen hat, sich schuldig gemacht hat. Und ich meine, er sagt ja auch dann zu ihr, wie glücklich er eigentlich ist. Und er möchte auch zu ihr zurück. Und Er macht es auch, also ich denke nur, wenn man verliebt ist, ist man so blöd, dann sich genau auf den Marktplatz da zu setzen, wenn man weiß, dass da gerade jemand unterwegs ist, der einen umbringen möchte. Also ich glaube, sie hat da schon eine wichtige Funktion. Aber ich hätte mir auch gewünscht, dass man vielleicht mit ihr ein bisschen Zeit verbringt, bevor sie ihn sieht und wir sozusagen sie schon als eigenständige Persönlichkeit wahrnehmen, bevor sie Ray kennenlernt.
Sie ist im Grunde nur eine Person aus seinen Augen in dem Film. Ja, verstehe ich.
Ja, aber sie ist auch wichtig für ihn auf jeden Fall, wie du ja auch gerade gesagt hast. Also ich glaube, ohne sie hätte er ein bisschen weniger Motive gehabt, vielleicht noch weiterzumachen und sich vielleicht nicht die Kugel zu geben einfach. Ja, ich glaube, das hat da schon eine Rolle gespielt. Wen ich eher unnötig fand als Charakter, war der Ex-Freund hier, wie heißt er nochmal? Erik.
Ja.
Erik, weiß ich jetzt nicht wirklich, was ich mit dem Charakter anfangen soll, weil der jetzt auch für den Plot nicht wirklich wichtig war. Ich meine, diese Sachen, dass er dann den Turm hochgerannt kommt und sagt, ja, Ray ist da unten, geh den umbringen,
hätte das hätte man
auch anders lösen können. Und natürlich für den einen Witz, wo er ihm mit der Schreckschuss ins Auge schießt, okay, aber ich wurde jetzt nicht wirklich schlau aus dem Charakter. Also ich glaube, den hätte man weglassen können.
Ich finde diese Unterhaltung aber gut, wenn Erik bei Yuri sitzt. Mhm. Als Harry möchte sich eine Waffe holen und Erik sitzt da.
Ja.
Und dann sagt Harry, Mensch, im Prinzip war es deine Schuld. Und da wird ja wieder genau das verhandelt, so was ist richtig, was ist gut, was ist schlecht, in dieser Unterhaltung. Und sagen wir lernen Harry, der ja eigentlich erst nach einer Stunde oder so in den Film kommt so richtig, lernen wir dann noch besser kennen dadurch. Mhm. Also diese Szene fand ich gut, hätte man sich auch anders lösen können, einfach nur durch Yuri selbst.
Ja.
Auch, also ist, man merkt ja auch ein bisschen dadurch, dass sie dann nicht mehr so richtig auftauchen. Also beide fallen ja dann ab dem Moment, ab dem dann diese Verfolgungsjagd so losgeht, fallen ja aus diesem Film raus.
Ja, wobei Chloe kommt nochmal am Ende.
Ja, er ist auch am Ende nochmal zu sehen, also okay. Er ist auch auf diesem Platz.
Ist der Verräter.
Ja, vielleicht so ein bisschen, aber trotzdem sind sie haben ja keinen Inhalt mehr. Es ist ja. Also, und irgendwie, sind sie dann so ein bisschen dazu da, diese Geschichte irgendwie noch voranzutreiben. Und ich finde eben, da hast du einen guten Punkt, dass sie einfach der Antrieb ist, ihn am Leben zu halten so. Und ihn auch ein bisschen vielleicht wieder, dass es nicht so schlimm ist, dass er zurückgekommen ist nach Brügge. Aber das ist sowieso auch noch so ein Punkt einfach mit diesem Selbstmord und Suizid, der ja im Raum steht und irgendwie auch in einer ganz interessanten Situation aufgelöst wird, dann als dass ja er ermordet werden soll und dann möchte er sich selbst umbringen und der ihn ermorden soll, der stoppt ihn dann davon.
Ja, das ist auch wieder eine Szene, die mir sehr gut gefallen hat mit dem Selbstmordversuch im Park, weil es eben so ein ernstes Thema ist, das eigentlich überhaupt nicht zum Lachen ist und so auch erstmal inszeniert wird und dann merkt Ray, dass Ken da ist mit der Waffe und fragt, what are you doing? Und dann sagt so ganz schnell, nothing. Und ich finde es halt einfach, klar, es kommt jetzt nicht so lustig rüber, aber ich fand es im Film dann wirklich sehr, sehr lustig. Ich habe da wirklich sehr losgelacht.
Ja.
Sind so diese Kleinigkeiten. Ja.
Zeigt auch, also es ist nicht okay, sich selber umzubringen, aber es wäre okay, ihn umzubringen.
Ja, genau. Ja. Mhm. Eine sehr gute Szene, finde ich. Ja. Und Selbstmord ist ja sowieso auch ein Thema in dem Film. Ja. Ganz am Ende Harry. Ray und sonst. Hat sich nicht auch Ken, Kens Frau wurde umgebracht. Ne?
Ja, und da, das ist ja die Basis von der Beziehung von Ken zu Harry, weil Harry dann den Mörder erschießt. Und deswegen sagt er ja am Ende auch, Mensch, ich bin dir dankbar, ich liebe dich.
Ja, ich liebe dich, sagt er so, genau.
Ja, und das dafür und deswegen kann ich nicht gegen dich kämpfen.
Mhm.
Ja, das ist auch natürlich da gibt es auch wieder so einen Ehrenkodex, ne? Das ist wie so ein Duell, ne? Also wir können hier kein Duell machen, wenn du nichts gegen mich hast. Das funktioniert nicht. Du musst das schon mitmachen. Mhm. Ansonsten funktioniert die ganze Idee nicht.
Aber auch da wieder Ralph Fiennes mit absolut heftiger schauspielerischer Leistung, meiner Meinung nach.
Ja.
Auch wenn man ihn im Film teilweise gar nicht sieht, wenn nur ein Brief vorgelesen wird von ihm oder so. Also ich finde, er macht das wirklich richtig heftig. Und generell, da kann man auch zum Thema kommen, dass wir hier einige aus dem Harry Potter Cast tatsächlich haben.
Stimmt.
Hier Ralph Fiennes, dann haben wir als Voldemort, hier als Harry, dann haben wir noch Brandon Gleeson, natürlich als Mad-Eye Moody.
Ja.
Clémence Poésie, das ist jetzt die Chloe als Fleur de la Cour in Harry Potter. Und wen haben wir noch?
Fünf müssen es sein.
Ja, Colin Farrell spielt in Fantastische Tierwesen mit. Das ist ja auch
Stimmt. Ja, ist auch nah dran.
Und sonst.
Ich habe leider auch keine bei
5. Was mit dem Cast?
Wir hatten schon 5, oder?
Nee,
wir
hatten 4.
4.
Gösser, hast du noch?
Nee, aber ich würde sagen, alle Zuhörenden, die jetzt wissen, wer gemeint ist, die kommentieren das jetzt am besten.
Genau, schreibt es in die Kommentare.
Oder schickt uns eine E-Mail an info@filmclub-podcast.de.
Ja, oder auf Instagram, @filmclub_podcast.
Kurzer Werbeblock.
Genau. Ja. Und wenn ihr irgendwas besprechen wollt aus dem Harry Potter-Genre oder sonst woanders, dann könnt ihr natürlich auch gerne schreiben und dann besprechen wir den Film mit euch. Aber jetzt hier weiter wieder zurück. Ich finde eben auch diese Suizidfrage, die wird sehr groß gemacht. Und ich finde es auch eigentlich ganz spannend, ja, dass der Ken dem Ray ja so ein bisschen verbietet oder ihm das nimmt, zu sagen, ich möchte nicht, dass du dich umbringst, sondern du sollst leben. Versuch irgendwie wieder zurückzukommen ins Leben. Aber in dem Moment ja eigentlich schon sein Testament verfasst hat oder halt für ihn klar ist, ich selber kann nicht mehr, also weiß nicht, ob ich, also ich war mir nicht sicher, ob das ein Opfer war für Ray oder ob das für ihn selber die Entscheidung war, ich kann das hier nicht mehr machen und ich muss jetzt, ja. Das
vielleicht beides?
Dachte ich mir auch gerade.
Ja, vielleicht, oder er war ja müde einfach. Oder es war genau diese Zeit, die er gebraucht hat in Brügge, um irgendwie, ja, diese Zeit, die eigentlich für Ray bestimmt war, nochmal eine schöne Zeit zu haben und als Tourist zu sein. Und die hat er ja komplett genossen. Also Ken ist ja der Tourist schlechthin gewesen, hat es komplett aufgesogen.
Also es wird schon deutlich, dass er auch große Zweifel hat. Und er hat große Zweifel und er möchte ihm helfen. Und ich glaube, dass er versucht, sagen, über die Hilfe sagen, sich reinzuwaschen so ein bisschen und vielleicht wieder was Gutes zu tun. Aber vielleicht merkt er auch in dem Moment, dass er das nicht kann und deswegen sowohl den Selbstmord begeht, als auch versucht, ihm noch die Chance zu geben.
Genau, und am Ende, wie so ein Butterfly-Effekt, falls man das sagen kann, aber am Ende nimmt sich ja Ken im Prinzip auch das Leben. Also er weiß, er wird sterben, aber er stürzt sich ja dann trotzdem vom Turm runter, um eben Ray nochmal zu helfen. Aber da ist das Thema Selbstmord ja auch wieder auf der Tagesordnung.
Ja.
Denkt ihr am Ende, dass Ray sterben wird?
Ja, das finde ich übrigens ziemlich gut, dass es offen gelassen wird am Ende. Ich denke aber, er stirbt. Also ganz ehrlich, diese dummen Geschosse da durch seinen Körper durch. Also.
Ja. Also realistisch hätte er sterben müssen.
Ja.
Aber ja, gleichzeitig ist es so, also ja, ich weiß nicht. Es ist so ein bisschen der Moment für ihn, in dem er also er sagt ja auch wortwörtlich, dass er zu der Mutter gehen würde und ihr die Entscheidung, dieses Gericht überlassen würde. Und wenn es tot ist, dann würde er das auch anerkennen. Also da in dem Moment ist er genau in diesem jüngsten Gericht und sagt, nimmt seine Schuld an so ein bisschen. Da ist die Frage, ob er lebt oder stirbt, irgendwie gar nicht mehr so wichtig.
Ja, die Stärke in der Szene ist halt, dass er am Ende leben möchte.
Ja, ja. Und vielleicht ist es auch dieser Twist und diese Magie vielleicht mit dem jüngsten Gericht, dass es eben dieser Moment ist, in dem du gerichtet wirst und in dem du weißt, okay, das ist meine gerechte Strafe und sie vielleicht auch, ja, und dann irgendwie aufwiegst und aber vielleicht auch irgendwie nochmal Neustart hast. Also wenn du, das ist ja auch diese Büße, die wir auch am Anfang haben in diesem da muss er ihn erschießen, aber wenn du beichtest, dass du dann das abgegeben hast und dann freier bist. Und ob das vielleicht auch in diesem jüngsten Gerichtmoment so ein bisschen ist, dieses Losgelöstsein, die Schuld abgegeben zu haben.
Also ich persönlich würde mir natürlich auf jeden Fall wünschen, dass er überlebt. Natürlich, er ist jetzt nicht der beste Mensch, also er ist der Auftragsmörder, aber es gibt viele Momente, in denen man, glaube ich, mit Ray mitfühlen kann oder sich in ihn hineinversetzen kann in gewisser Weise. Also mir fällt jetzt zum Beispiel spontan die Szene ein, bevor er aufs Date geht und sich so unsicher ist und in den Spiegel schaut und nicht weiß, was er machen soll. Oder wo er dann beim Date erstmal denkt, dass er versetzt wird. Nicht beim Date, sondern als er sie nach dem Date fragt, denkt er erstmal, er kriegt jetzt einen saftigen Korb. Ich finde, das sind alles so Momente und es gibt natürlich auch noch viele andere Momente, wo man sich einfach in Ray reinversetzen kann und mit ihm fühlen kann und das macht ihm nahbar und deswegen fände ich das auch schade, wenn er am Ende dann wirklich verstorben wäre. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, ich verstehe ich den Punkt, ja.
Ja.
Was denkst du, Jesse?
Also ich glaube, bei jedem Menschen in so einer Lage wünscht man sich, dass er weiterlebt. Das ist ja irgendwie selbstverständlich. Ich muss sagen, in dem Moment, für mich hat das nicht so eine, ich hätte mir gewünscht, diesen Moment früher zu haben, in dem er so anerkennt, hey, jetzt, ich will leben, das ist doch eine coole, also das ist doch viel besser, als ich mir gedacht hatte. Zum Beispiel, als er sie dann im Gefängnis sieht, da ist ja auch so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, er läuft da so im ganz schnellen Schritt auf sie zu und so, dass er dann irgendwie für sich so einen Moment hat, in dem er das so merkt, hey, ich habe noch was zu erreichen.
Ist ja auch das, also eigentlich ist ja auch der Moment, in dem er dann verfolgt wird und in dem er dann getötet werden soll, ist ja auch ein Moment, in dem er leben möchte. Also er flieht ja vor der Kugel. Und das ist ja auch ein Zeichen, du wirst vor die Wahl gestellt, jemand würde dich jetzt auf der Stelle erschießen, aber du möchtest es nicht. Du rennst um dein Leben. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein Moment, der...
Ja. Aber es ist trotzdem, also ich finde es wie absurd, weil in diesem Moment diese Auftragskiller-Logik und der Ehrenkodex irgendwie wieder diese christliche Logik so übertrumpft, weil wir sind, es ist eine Weihnachtszeit, wir sind bei Marie, sie ist schwanger in der Herberge und sie sagt, komm, lass es doch alles, ihr müsst es nicht machen. Und sie sind aber so gefangen in ihrer Logik, dass sie sagen, nee, wir müssen das jetzt machen. Und dann völlig absurd halt irgendwie gucken, wie sie ihren Shootout haben können. Ne? Wie so zwei Cowboys in wie High Noon.
Ja.
Ja, was denkt ihr, woher dieser Wandel auf einmal kommt? Weil ein paar Szenen davor wird ja Ray in den Zug gesetzt und wirkt da schon noch relativ niedergeschlagen, suizidal, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann ist er wieder zurück in Brügge, eigentlich aus auch gar keinem so coolen Grund. Und auf einmal will er wieder leben. Da habe ich mich ein bisschen gefragt, wo da auf einmal der Schalter umschlägt, weil so viel Zeit dazwischen ist nicht.
Ja, ist eine gute Frage. Ja. Also vielleicht ist es eben dieser Moment, in dem sie ihn dann rausholt, wobei der in dem Film nicht so groß gemacht wird, wie es dann gewesen wäre.
Es muss echt der Moment sein.
Ja, auch vielleicht begründet es dann auch wieder dieses bisschen schnellere Laufen, diese Euphorie dann in dem Moment. Eigentlich hätte er ja guten Grund gehabt, besser gelaunt zu sein, weil er ja gerade aus Brügge wegfährt.
Ja.
Das wäre ja für ihn zumindest mal in dem Moment ganz gut gewesen.
Stimmt, ja.
Ich kann es dir nicht beantworten. Aber ich habe eine Frage an euch. In welche Stadt würdet ihr gehen, wenn ihr wüsstet, dass ihr bald sterben müsst? Oder in welche Stadt würde jemand schicken?
Meinst du jetzt aus der Perspektive von Harry, wo würde genau jemand hinschicken, damit er da nochmal schöne Zeit hat?
Ja.
Ja, natürlich nach Stuttgart. Nee, also in eine schöne Stadt. Ich finde, meine Lieblingsstadt ist eigentlich so Sydney, finde ich ganz cool. Ich glaube, dann würde ich die Person da hinschicken, damit sie noch eine schöne Zeit hat. Ja.
Ein bisschen bin ich auch jetzt geprimed durch Brügge, aber ich muss sagen, Delft wäre echt eine schöne Stadt.
Das stimmt.
Welche Stadt?
Delft, in das niederländische.
Delft?
Ja.
Okay.
Hat einen ganz ähnlichen Vibe.
Felix, wollen wir nach Delft gehen?
Ja, sehr gerne, Göster.
Damit du auch Delft nochmal gesehen hast.
Muss ich Angst haben.
Nach deinem ersten Podcast / Auftragsmord.
Naja. Ich habe auch noch eine Frage an euch. Oder sag du mal, wo würdest du denn jemanden hinschicken?
Ja, vielleicht tatsächlich auch nach Stuttgart. Ich würde selber nach Stuttgart gehen, denke ich, weil es einfach so mal Tschüss sagen von der Stadt, wo man aufgewachsen ist. Aber tatsächlich ist Stuttgart, denke ich, auch eine Stadt, die jetzt nicht so schön ist. Tut mir leid für alle Stuttgarter Hörer. Aber das ist der Abschied fällt einfacher in Stuttgart.
Da muss ich dir auf jeden Fall widersprechen, Jesse. Aber da können wir ja später nochmal drüber reden.
Ja.
Ich habe noch eine Frage an euch. Und zwar, mich würde interessieren, was eure Lieblingsszene ist und euer Lieblingscharakter und auch so warum.
Ich habe die Lieblingsszene, die ist relativ eindeutig.
Ja, ich auch auf jeden Fall. Ja.
Das ist für mich die Szene und die ist einmal großartig geschrieben und dann die schauspielerische Leistung ist einfach atemberaubend, wo er den Anruf bekommt.
Ach geil.
Ja, genau die meine ich, genau die.
Das ist einfach so stark und er sitzt da und er spielt es alles durch und wir lernen auch Harry auf einem ganz anderen Level kennen. Er rollt dann auch so mit den Augen und er spielt es alles durch und vor allem halt auch, wie er so in seinem Kopf die das durchspielt, was Ray sagen könnte und dann für so eine Fantasie da entwickelt, das einfach.
Ich finde, also, und das beantwortet jetzt auch meine Frage, also deine Frage, welchen Schauspieler ich am besten fand. Also ich fand Ken, also Brandon Gleeson, fand ich sehr stark, eben wegen diesen Momenten, in denen er so, ohne was zu sagen oder auch wenn er was gesagt hat, mit den Augen und mit der Mimik einfach noch mehr gezeigt hat. Ich fand da irgendwie ganz viel noch drüber gekommen, deswegen finde ich, das war meine Lieblingsleistung.
Ja, ich fand so generell einfach die Szene mit Ralph Fiennes einfach grandios. Also die Szene mit dem Telefonat ist auch meine Lieblingsszene. Und dann gibt es noch die Szene mit diesen Projektilen, die explodieren. Und er nimmt das wie so, ja, ich sollte nicht, aber ich nehme so wie Bonbons oder so. Mhm. Ne? Oder auch die Szene, wo er dann...
das ist wieder die Versuchung so ein bisschen.
Genau, genau. Und auch die Szene, wo er dann Ken trifft auf dem Marktplatz und er erfährt dann, dass sich Ray umbringen wollte und kann es überhaupt nicht nachvollziehen, warum er nicht einfach Ray sich umbringen lassen hat, weil dann beide kein Problem mehr mit der ganzen Sache hätten. Finde ich auch eine sehr gute Szene. Und ja, generell einfach Ralph Fiennes top-notch in diesem Film.
Ja, also ich muss sagen, da eine weitere Szene, die ich, ist, wie er den Telefonhörer zerschlägt.
Mhm. Ah ja.
Dann seine Frau beleidigt. Und jetzt, das sind die absolut der stärkste Moment, kurz danach einfach ein ruhiger Moment mit der Familie und entschuldigt sich bei ihr dafür, dass er das getan hat. Mhm. Und da merkt man einfach, wie prinzipientreu dieser Mensch ist. Und er sagt, nein, das war ein Fehler. Und er sagt auch ganz ehrlich, ja, es kann sein, dass ich sterben werde. Mhm. Also es ist auch, ja.
Ist auch sowieso diese Familienszene hat einfach, ja, das war vielleicht wirklich nur so ein kleiner charakterlicher Einschub, um ihn so ein bisschen besser kennenzulernen. Ja. Die Prinzipien.
Vor allem die ganze Familie ist ja eigentlich, es muss der Familie komplett bewusst sein, was er beruflich macht. Mhm. Sonst macht diese Szene keinen Sinn.
Ja, sonst würde die auch nicht fragen, nimmst du deine Jungs mit?
Genau.
Wirst du da heil wieder zurückkommen? Ja. Klar.
Voll.
Ich hätte auf jeden Fall mir mehr Szenen mit ihm gewünscht, oder es vielleicht einfach früher in den Film tritt. Man lernt ihn ja am Anfang so kurz bisschen kennen, durch diesen Brief, den er schickt. Warum wart ihr nicht im Hotel heute Nacht? Ja, ist vielleicht auch so ein kleiner Kritikpunkt, warum die ihm nicht mehr Screentime gegeben haben, aber
ja. Gleichzeitig, also wenn es halt diesen Charakter gibt, der so eine Wichtigkeit hat für die Story, den man aber nicht so viel sieht, und jemand braucht, der das einfach ausfüllt. Also ja, für mich ist er einfach der heimliche Star in diesem Film.
Auf jeden Fall, ja. Für mich auch.
Das ist gar keine Frage eigentlich. Ich habe eine Frage, wie alt denkt ihr ist Ray in diesem Film? Da habe ich so ein bisschen ran gerätselt.
Also es ist ja so ein Verhältnis, so Vater-Sohn-Verhältnis, glaube ich, kann man schon sagen, zwischen Ken und Ray.
Ja.
Also Ken ist auf jeden Fall ein väterlicher Typ. Deswegen würde ich sagen, Ray ist schon einige Jahre jünger als Ken. Ich würde so Mitte 30 vielleicht sagen.
Okay.
Ja, ich finde auch, dass Ken einfach so ein bisschen diese Rolle einnimmt und auch irgendwie so wirkt, als hätte er gewisse Dinge schon durchgemacht, die die Ray jetzt gerade durchlebt und dadurch einfach diese Erfahrung mitbringt und vielleicht auch eben versucht, ihm gewisse Entscheidungen dann zu übernehmen und zu sagen, hier, mach das mal so.
Ja, und Ray wirkt auch ziemlich oft so, als würde er nicht fest im Leben stehen, als wäre er echt noch nicht so gefestigt und...
Ich hätte ihn deswegen sogar noch jünger geschätzt.
Ja, ich überlege mir gerade auch, ich habe gesagt Mitte 30, vielleicht eher Anfang 30, Ende 20 würde ich jetzt nicht sagen, weil also er sieht ja schon ein bisschen älter aus auf jeden Fall.
Ja, aber vielleicht, ich meine, wenn er Auftragskiller ist, dann hat er jetzt vielleicht auch nicht das einfache Leben gehabt, ne? Da altert man auch ein bisschen schneller. Also ich hätte vielleicht tatsächlich eher so Mitte 20
gesagt. Mitte 20? Ja. Okay.
Aber gleichzeitig ist er ja auch in einer sehr schweren Situation gerade. Also für ihn ist es ja auch ein bisschen wie eine Kur oder sowas. Also nur, dass es jetzt nicht der richtige Ort ist vielleicht für ihn. Aber also er hat gerade ein Kind ermordet und er leidet darunter sehr. Und das merkt man auch. Mhm. Ist ein bisschen, also ich finde, am Anfang merkt man es nicht so ganz. Das ist so ein bisschen, wird erst klar ab dem Moment, wenn die Szene gezeigt wird. Du hast den Film mit unseren Eltern nochmal gesehen, da habe ich drüber gesprochen und da war nicht ganz klar, ob dass das ein Rückblick war. Und
ja, ich habe den Film auch mit einem Freund geschaut.
Ja.
Grüße an Luca an der Stelle. Wir waren uns auch am Anfang gar nicht sicher, ob das jetzt ein Rückblick ist. Das hat uns ein bisschen verwirrt am Anfang, aber irgendwann war es halt schon klar. Ja.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob er, also natürlich, der Film stellt die Frage, dass ein Kind gebracht hat, damit wird nochmal klarer gesagt, das ist falsch. Also wir sollen dadurch das nochmal klarer kennenlernen, aber ob es auch ist, es wird ja auch signalisiert, das war sein erster Job, ne? Und ob sozusagen auch das erste Mal ist, dass ein Mensch umgebracht hat und das ihn beschäftigt, habe ich so ein bisschen mit gespielt gehabt, vielleicht, ja.
Ja, das überhaupt, dass diese Grenze so krass ist zwischen Kind und Mensch, also Erwachsenem, wann, ab welchem Alter ist es okay, jemanden also zu ermorden? Ist 18, ist dann in Ordnung oder?
Es scheint was damit zu tun zu haben für sie in ihrer Logik, was diese Person gemacht hat. Und ja. Aus irgendeinem Grund ist unschuldig. Die Frage ist, was hat der Priester gemacht dann, in der Logik der also der Priester, sorry, ich habe Sprachen vermischt, aber was der Priester gemacht hat, ist in der Logik der Auftragskiller eigentlich entscheidend.
Ja.
Zu dem Priester vielleicht noch, ich weiß, mir ist der Name entfallen gerade, aber es ist auch ein irischer Schauspieler und ja. Da hätte ich mir gewünscht, also klar, das ist eine mini kleine Rolle, aber den vielleicht auch ein bisschen mehr zu sehen, weil ich kenne ihn aus Game of Thrones zum Beispiel, da spielt er wirklich sehr, sehr stark und ja. Kurzer Einschub zu ihm.
Okay, also es lohnt sich da nochmal was von ihm
anzusehen. Ja, auf jeden Fall. Game of Thrones lohnt sich sowieso.
Ja. Vielleicht noch ein bisschen mehr zum Regisseur. Es war ja sein erster Film. Mhm. Und tatsächlich.
Sein erster Langfilm.
Es gab einen Kurzfilm. Stimmt, es gab einen Kurzfilm. Ja, habe ich leider auch nicht gesehen. Können wir nicht viel zu sagen. Aber Martin McDonagh. Und er arbeitet auch immer wieder mit wiederkehrenden Besetzungen. Das finde ich generell immer sehr interessant, weil man dadurch. Das ist, also ich meine, Wes Anderson oder so machen das auch sehr viel. Und dadurch entsteht so eine starke Bindung. Und ich finde, die Charaktere schaffen es dann immer besser, direkt präsent zu sein. Die brauchen viel weniger so Eingewöhnungszeit, weil sie von den Regisseuren dann ganz genau wissen, was von ihnen erwartet ist.
Und sie verstehen auch vielleicht eher, warum gewisse Dinge erwartet werden und können das. Also ich glaube, das habe ich auch schon häufiger gehabt, dass bei so wiederkehrenden Besetzungen, dass es einfach ein Element ist. Du hast das Gefühl, dieses Duo oder Trio, das funktioniert sehr gut zusammen.
Mhm. Ja. Und es funktioniert ja auch sehr gut, die beiden. Also
genau.
Auf jeden Fall.
Ja.
Und was ich weiß von ihm ist, dass er eigentlich vom Theater kommt.
Ja.
Und das, finde ich, merkt man einfach total. Genau diese Szenen, alle Szenen, die so in kleinen Räumen sind, eigentlich hat so typische Theatersituation. Zwei, drei Leute unterhalten sich an einem Tisch irgendwo oder eben allein im Hotelzimmer. Diese Situation, das ist die große Stärke, weil da weiß er ganz genau, wie man das aufbaut. Es ist einfach auch so geschrieben, dass es immer wieder so diese Spannungsbögen gibt und auch, dass sich irgendwie so alles wie den Sinn hat, wieder aufgenommen wird. Ich finde, man könnte das wahrscheinlich auch als Theaterstück inszenieren. Das funktioniert nicht so gut, weil es Thema Brügge ist. Mhm. Also man müsste sozusagen das dann reduzieren auf die Thematik zwei Auftragsmörder und der eine soll den anderen umbringen. Dann könnte das auch als Theaterstück funktionieren und ich finde, das ist bei ihm immer wiederkehrend, das Gefühl habe, das ist einfach, seine große Stärke ist einfach das Schreiben.
Mhm. Das ist, ja, und eben die Texte, also ja. Der Film, obwohl es viel um den Ort geht, ich finde, die Bilder sind nicht so stark. Also es gibt wenige Bilder, wo man das Gefühl hat, wenn der Text jetzt fehlen würde, dann wäre das trotzdem ein starker Moment, eine starke Szene. Das gibt es selten, außer vielleicht dieses Ende eben mit den dadurch, da haben wir auch die Bilder, über die wir vorhin gesprochen haben.
Ja.
Da haben wir diesen visuellen Reiz nochmal. Aber ansonsten sind die Bilder, finde ich, nicht so wahnsinnig stark.
Stimmt.
Und da kommt dann ganz viel über die Texte und über das Setting. Also eben dass sie jetzt, also dieser Kirchturm ist ja auch auf dem Plakat drauf. Da sieht man den Ken auch fallen. Die Namen sind ein bisschen zu ähnlich. Ich verwechsel die ganze Zeit. Da sieht man ihn auch fallen und diese Wendeltreppe spielt ja für ihn irgendwie auch eine ganz große, da spielt diese Rolle, diese Szene auch, und die ist ja mega lang. Also, dass die da auf diesem Turm.
Aber die Wendeltreppe-Szene, dachte ich, das ist eine Filmreferenz auf Der dritte Mann.
Ja, es kann gut sein, es soll sehr viele Filmreferenzen geben. Vorhin, über die wir gesprochen haben, diese Telefonsequenz, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, mir ist es auch nicht gleich aufgefallen, aber die wurde ja am Stück gefilmt. Also, es ist ein One-Take sozusagen. Und ist eine Referenz auf Im Zeichen des Bösen von Orson Welles. Das ist, glaube ich, der Film, der auch in dem Fernseher zu sehen ist. Und da gibt es auch eine Sequenz, die so lang ist. Ach,
ich dachte, Orson Welles ist auch im dritten Mann.
Ja gut, das kann...
Ja, ne, das fällt mir jetzt...
Ja.
Ich glaub, könnte ja auch so gewollt sein.
Ja.
Die ja. Kernreferenzen.
Aber ich gehe da auf jeden Fall komplett mit, dass man merkt, dass McDonagh vom Theater kommt. Ich finde, man merkt es sogar noch ein bisschen mehr bei The Banshees of Inisherin, dass es so ein Theaterstück ist. Und klar, ja, er überzeugt es nicht so, gerade in Brügge sehen und sterben, überzeugt jetzt nicht über die cinematischen, krassen Shots oder irgendwelche Effekte, die er mit reinbaut, sondern halt wirklich über die Dialoge, die sehr stark geschrieben sind oft und die Charaktere, die schauspielerische Leistung, das ist ja das, was im Theater auch zählt.
Ja.
Und ja, das merkt man auf jeden Fall bei McDonagh.
Der wurde auch in recht kurzer Zeit gefilmt. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass manche Sachen auch wie beim Theater so ein bisschen ja, im Moment genommen wurden. Also, dass man das einfach über die schauspielerische Leistung rausgeholt hat und eben nicht dann ja über Effekte oder krasse Cuts. Da wurde, glaube ich, in Brügge wohl sogar die Weihnachtsdekoration
musste hängen bleiben.
Bis in den März oder Mai hinein.
Ja. Nur wegen dem Film.
Ja, für den März. März war es, ja.
Ja. Lustig.
Ja. Es gibt, also von ihm gibt es diesen Film, dann Seven Psychopaths, dann Three Billboards und jetzt The Banshees ist der letzte. Und ich finde tatsächlich die Filme, mir ist es erst jetzt aufgefallen, dass diese Filme alle vom gleichen Regisseur stammen, zu meiner Schande. Ich habe mir darüber davor keine Gedanken gemacht gehabt, aber ich finde jetzt ist es unverkennbar, dass der sich da so durchsetzt. Und ich mag das total, wenn es so Regisseure gibt, die vom allerersten Film so eindeutig einen wiedererkennbaren Stil haben und man ja das einfach so klar durchsieht. Ja.
Ja, würdest du auch so weit gehen und sagen, dass man Martin McDonagh jetzt auf eine Ebene mit Nolan oder mit Tarantino packt, weil die haben ja auch einen hohen Wiedererkennungswert?
Nein.
Nee.
Tatsächlich, Tarantino ist ein Vorbild für ihn.
Mhm.
Aber ich meine, er spielt ja immer mit so dieser Grenze, auch in diesem Film, ne, was man machen kann, was nicht. Und ich finde, das funktioniert nicht immer. Also Three Billboards zum Beispiel ist ein Film, den ich auf der einen Seite beim Sehen sehr unterhaltsam fand und ich würde ihn auch noch mal angucken, so ist es nicht. Aber dieses so da überall so ähnlich wie hier. Manchmal wird auch der Witz halt für den Witz gemacht und das Thema ist halt schon sehr hart. Ne? Also bei Three Billboards brauchen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber da gibt es halt die Cops, die rassistisch sind, die sehr problematisch sind. Und wenn man dann das halt auch noch so da Witze drüber macht und das einfach so leicht nimmt, dann gibt man den halt eigentlich auch irgendwie so ein, da ist auch ein Way Out, ne? Und das finde ich ein bisschen schwierig. Ich finde, das funktioniert zum Beispiel bei The Banshees ganz hervorragend. Ja. Das ist mein absoluter Lieblingsfilm von ihm.
Ja, meiner auch, auf jeden Fall.
Und weil es halt alle Sachen sozusagen den Charakteren selber passieren. Sie machen die Entwicklung selber durch und man braucht nicht noch irgendwas anderes, um sagen, das voranzutreiben. Aber es gibt einfach auch Kontexte, wo es nicht so gut funktioniert. Und was, Christa, was du gesagt hast, ich finde einfach, also visuell ist es, also es macht Spaß, es ist keine Frage. Aber wenn ich an einen Film von ihm denke, dann denke ich an irre Zitate, aber ich habe kein Bild vor meinem geistigen Auge. Und das unterscheidet ihn, finde ich, von dem nächsten Level an Regisseuren. Aber ich würde auch nicht ausschließen, dass er ist noch sehr jung, ne? Also es kann doch sein.
Ist er noch jung? Ja, also 2008 hat er schon so leichten Haarausfallansatz.
Und ja, gut, aber das heißt ja nichts.
Ja, okay, das heißt nichts.
Coppola ist jetzt irgendwie 80 oder so und hat jetzt noch einen Film rausgebracht. Also
ich glaube, es wird
doch einige Filme von ihm geben. Also ist da jetzt noch eine Weiterentwicklung möglich.
Ja. Und theoretisch, er hat ja nicht nur, also er hat Regie geführt und er hat ja auch das Drehbuch geschrieben. Das heißt, er hat ja viel an den Texten auch eben teilgehabt. Vielleicht ist es auch eher so sein Ding, ein Drehbuch zu machen und Regie dann jemand anderem zu überlassen.
Also da bei den Texten hat der auf jeden Fall auch einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Also in jedem seiner Filme kommt ganz oft das Wort so fucking vor oder halt einfach ganz viele Swearwords werden benutzt. Ich glaube, das ist schon so ein Markenzeichen von Martin McDonagh. Das ist auch typisch irisch, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich mag das auf jeden Fall. Es ist so bisschen ungezwungen, einfach nicht so seriös vielleicht einfach.
Ich ahne, was Jesse gerade vorhat.
Ja,
das habe ich nicht vor.
Okay, ich hätte nämlich eine kleine Quizfrage, eine Schätzfrage an euch beide.
Ah.
Wie oft wurde das Wort fucking oder fuck in diesem Film erwähnt?
So, ihr könnt jetzt beim Zuhören auch mitraten, schreibt euch was auf und dann...
Genau.
Boah, ich bin ganz schlecht in sowas, aber ich versuch's mal.
Einfach meine Zahl raus.
Ja, ja. Ich sag 73 Mal.
Okay. Das ist sehr, sehr genau. Ich sag ja. Viel, viel mehr.
Viel mehr?
Viel mehr.
Okay.
Ich würde schätzen, der Film geht fast 2 Stunden.
Mhm.
Ich sag 500 Mal.
500 Mal? Okay.
Okay, ihr geht sehr weit auseinander. Mhm. Krass. Also, der Film, der geht 107 Minuten. Und
oh, geht auch nicht so lang wie ich.
Nee. Und die, sagen wir mal, Fuck-Minute-Ratio ist 1,18. Also, ist so.
Ich bin schlecht in Mathe.
1,18 mal Fuck pro Minute. Das sind 126.
Okay. Da bist du näher dran.
Ja. 500 Mal war vielleicht ein bisschen da.
Naja, weil ich dachte, ich meine, allein schon den Brief, ne, also so bin ich drauf gekommen. Ich habe diesen Brief, den die Hotelchefin da dann runterschreit, allein da ist es ja schon.
Ja, es gab sehr.
7 Mal oder so.
Ja. Und stimmt.
Deswegen, also tatsächlich, ja, dann wurde ich, lag ich falsch. Tja.
Tja.
Ja. Was ich fragen wollte, war, ich habe ja euch erzählt gehabt, dass beim ersten Mal sehen für mich das ein Film über den Brexit war und wollte fragen, was ist für euch so der Zugang von den einzelnen Charakteren zu Europa?
Zu Europa? Vielleicht beantwortest du mal erstmal die Frage, damit ich ein bisschen.
Boah, das, also ich muss sagen, ich habe beim Gucken, also ich habe schon so an Unterschiede gedacht, also es habe ich auch erwähnt, dass ich das irgendwie so gesehen habe und dass es immer wieder vorkam. Insgesamt ging es für mich in dem Film nicht so viel um Europa. Es ging generell um Unterschiede und irgendwie, ja, so Menschen und Nationen. Ja, also, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie gar keine richtige Sicht zu.
Ja, ich tue mich auch ein bisschen schwer mit der Frage, aber was schon so ein Punkt ist, dass da halt oft, wie wir es vorhin auch besprochen haben, Unterschiede gemacht werden zwischen verschiedenen Nationalitäten. Also jetzt zum Beispiel, wenn der Erik sagt, du irischer Typ, kommst jetzt hier nach Belgien und spannst wie meine Freundin aus. Okay, mit den Kanadiern, das sind jetzt keine Europäer, aber ja, es geht schon viel um Nationalitäten und auch um Rassismus, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich weiß jetzt nur nicht, wie ich es in den Kontext zu Europa genau beziehen soll. Vielleicht kannst du ja die Frage
machen. Ja, was hast du gesehen?
Ja.
Also, ich meine, also da ist ja einmal Ray, der überhaupt gar keinen Bock hat, in Brügge zu sein.
Ja.
Da muss ich auch so ein bisschen dran denken, das war die Zeit damals, das war ewig wie in 2008, war so, dass Billigflieger so richtig groß waren und man irgendwie so für 10 Euro irgendwie zum Shoppen irgendwo hinfliegen konnte. Und ich finde es halt so irre, dass das so ein Zeitgeist, ich habe damals zum Beispiel auch mal, ich glaube, ich bin nach Barcelona mal oder so, man hat auch nicht so, also Flugscham war noch nicht ein Wort, mit dem man sich so auseinandergesetzt hat, zu Unrecht, aber dass man so überhin fliegt und dann ist das Einzige, was man so eigentlich vorhat, ist, dass man dann doch wieder irgendwo in der Bar hockt und sich einfach betrinkt, ne? Und sich gar nicht so wirklich damit auseinandersetzen möchte oder gar nicht bereit ist, offen dafür, jetzt irgendwas kennenzulernen. Und Ken ist ja so ein bisschen, dass er auf der einen Seite, er sagt dann eher, ich war bei Pizza Hut, also aber auf der anderen Seite so sich schon so versucht, da irgendwie so zu sehen und viel Kultur da irgendwie sehen möchte. Und bei Harry gibt es diese Unterhaltung halt mit seiner Frau, wo sie fragt, ja, wo ist denn eigentlich Brügge? Ja, in Belgien, was ist da eigentlich in Belgien? Ja, warum willst du da nach Belgien, also aber gleichzeitig eher das als die schönste Zeit in seinem Leben beschreibt, wie er halt einmal da in Brügge war mit seinem Vater, die einzige Zeit halt mit seinem Vater, wo er glücklich war oder so.
Ja, das ist eigentlich, also ich verstehe, was du meinst, also da habe ich eher so diese persönliche, ich fand diese Telefonate und die Briefe, das hast du ja auch gesagt, Felix, fand ich einfach richtig genial in dieser Kommunikation, das ist irgendwie so, auch wie er ausgeschweift ist und es geht eigentlich gerade irgendwie darum, jemanden zu ermorden und dann erzählt er irgendwie ja
von der Bowling Alley oder
ja,
Pizza Hut halt, ja, ich finde schon.
Das ist auf so einer Ebene. Deswegen habe ich das eher so gesehen und ja, weiß nicht. Aber du hast recht, dass so diese, es ist nah dran oder weit weg, man ist schnell da.
Ist eigentlich super nah. Also von England nach Belgien, das ist ja. Und auch architektonisch in vieler Hinsicht ist das super nah. Es gibt auch diese Reihenhäuser, Blöcke und also es ist wirklich, aber es ist trotzdem schon einfach, fühlt sich so weit weg an, aus irgendeinem Grund, den ich nicht ganz nachvollziehen kann.
Ja. Ist ja auch ein niederländischer Film, der da gedreht wird.
Ja.
Was ja auch noch
ein flämischer Film.
So eine Traumsequenz wird da gedreht.
Ja, genau.
Auch Albtraumsequenz am Ende.
Genau.
Ja. Ja, gut. Wie fandet ihr so, gab es auch andere Referenzen, die ihr gesehen habt? Ich habe noch den Leiermann, an den ich noch denken musste, aber die euch aufgefallen sind.
Ja, also der Leiermann, den, da habe ich mir auch was zu aufgeschrieben, aber kannst du ja vielleicht gleich ein bisschen
was sagen. Wie hast du es empfunden? Ja, ich dachte so, das Einzige war, dass ich dachte, ja, ich weiß, das ist der Leiermann.
Ja, es ist halt von Schubert, der Leiermann, das ist ein deutsches Lied. Das kommt dann relativ, ich glaube zum dritten Drittel vom Film, im letzten Drittel vom Film kommt
das Lied. Damit wird untermauert die Szene, in der, also eigentlich ein großer, also schon eine sehr wichtige Szene, in der Ken die Waffe holt.
Ah ja, genau, wo Ken die Waffe holt, um Ray umzubringen, wird der Leiermann gespielt. Und eigentlich würde man ja in einem britischen Film mit einem irischen Regisseur, der in Brüssel spielt, Brügge spielt, kein deutsches Lied erwarten. Aber ich glaube, es geht auch um den Inhalt vom Lied. Es geht auch um einen alten Mann, der halt die Leier spielt und schon relativ alt ist und nichts anderes kann. Er macht immer das Gleiche. Und auch wenn es ihm dabei nicht gut geht, weil er irgendwie auf einem kalten Boden steht oder so, glaube ich, kann man natürlich dann auch vielleicht auf Ken beziehen in der Szene oder auch auf Ray. Da kann man auf jeden Fall Parallelen ziehen. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr da ein bisschen weiter in der Interpretation gekommen als ich.
Ich auf Ken bezogen.
Auf Ken bezogen, ja.
Vielleicht ist es eben auch dieser Moment.
In dem also die Leier von ihm ist halt das Mördern.
Ja.
Und das Morden, ja.
Das ist ja auch der Moment, in dem er wieder Beruf, also er war ja quasi privat, sollte Tourist sein und dann soll er wieder morden und muss wieder Beruf ausüben. Mhm. Und entscheidet ja dann danach noch, dass er es eigentlich gar nicht möchte.
Und ich glaube, McDonough hat irgendwie eine Affinität zu deutscher Musik, weil wenn ich mich jetzt richtig erinnere, in The Banshees kommen auch das ein oder andere Mal deutsche Lieder vor.
Auch klassische, oder?
Auch klassische, ja.
Vielleicht ist es ja eine Affinität zum Klassischen.
Ja, und das Klassische ist ja viel mit der deutschen Sprache verwurzelt, deswegen,
ja. Es wird auch gar nicht so viel Text vom Leiermann. Es ist ja die Melodie und die wird auch immer wieder wiederholt und auch so ein bisschen angepasst, also die zieht sich durch den Film.
Aber ich finde, es passt schon, also es passt zu der ganzen Grundstimmung im Film, ja, dieses melancholische Getragene, da passt der Leiermann schon ganz gut, finde ich irgendwie.
Ist auch eine super wichtige Szene, weil Ken sagt ja zu keinem einzigen Moment, dass sich dazu entschließt, Ray umzubringen. Und das Einzige, was wir sehen, ist, dass er die Waffe abholt. Aber wenn er da durch die Gassen läuft zu eben Yuri, da wird eben über den Leiermann transportiert, er hat sich entschlossen, Ray umzubringen.
Mhm. Ja.
Und das wird sagen, und das finde ich auch das Starke, auch im Leiermann natürlich, man spürt sozusagen die Schwere, das Monotone auch. Er kann sozusagen nicht, ein Leier ist jetzt, da dreht man ja einfach nur, da kommt immer das gleiche Lied eigentlich, ne? Er kann nur dieses eine Lied spielen. Er ist da gefangen, ja? Er kann nicht, es gibt ja 100.000 Möglichkeiten. Er könnte ja genauso abtauchen und dann einfach verschwinden und sagen, so, macht doch, was ihr wollt, ne? Aber er ist in diesem, er ist in seinem Leben gefangen und obwohl es ihn unglücklich macht und er eindeutig Gewissensbisse hat, als er einen Anruf bekommt, ist das für ihn der einzige Weg, irgendwie da diese Waffe abzuholen.
Aber er ist auch in diesem Dilemma gefangen. Also es ist nicht nur, dass es sein Job ist, sondern ich glaube, er holt die Waffe auch ab, weil wenn er es nicht machen würde, wird es jemand anders machen. Also er nimmt diese Rolle ein und es ist ja auch ein bisschen so dieser moralische Teufelskreis, dass weil jemand ermordet wurde und das falsch war, muss jemand ermordet werden. Das ist ja auch so eine alte Leier irgendwie.
Ja, und ich glaube, Harry sagt sogar im Telefonat am Ende, ja, wenn Ray nicht die Verantwortung übernimmt, wer übernimmt sie dann? Und für mich klang das schon wie eine indirekte Drohung auch. Also wenn er Ray jetzt nicht kalt macht, dann wird halt Ken einfach kalt gemacht, weil er dann die Konsequenzen daraus ziehen muss. So habe ich das ein bisschen verstanden in dem Telefonat. Irgendwo hat er vielleicht auch gar keine Wahl, ja.
Also wenn er leben möchte. Und deswegen später entscheidet er sich um und damit entscheidet er sich auch, dass jetzt er das Ziel ist.
Ja, stimmt, genau, ja. Das finde ich auch eindrücklich oder das verändert dann auch nochmal die Stimmung in Bezug auf Ken, wenn er sich dann dafür entscheidet, Ray mit dem Zug wegzuschicken, dann noch auch ein lustiges Telefonat da am Bahnhof führt mit Harry und dann ist er im Hotel und zieht sich seinen Sakko an und bereitet sich irgendwie darauf vor, jetzt irgendwie auf die Schlachtbank geführt zu werden. Sitzt dann da in der Stadt, zu trinken Bier.
Und hat noch ein Testament geschrieben.
Genau, hat noch ein Testament geschrieben.
Ja, also irgendwie auch Abschied genommen, was auch ein bisschen nochmal die Beziehung zeigt. Ich weiß nicht, wir wissen nicht, was drin steht, aber er nimmt auf jeden Fall Abschied von Ray, weil für den der Brief ja auch hinterlassen wird. Mhm. Aber also irgendwie ist ihm das auch wichtig. Das zeigt ja auch nochmal die Beziehung so ein bisschen. Ich finde, es gibt auch nochmal diesen einen Moment, als er ja eigentlich schon entschieden hatte, er möchte jetzt sterben und es ist okay so und dann kommt aber der Erik,
ja.
Das ist so komisch geschrieben mit so einem I noch dazwischen irgendwie.
Ja.
Und sagt, hier, da ist der Ray. Und in dem Moment würde er Ken gerne wieder aktiv sein und ihn daran hindern, dass er ihn umbringt. Und versucht ja nochmal alles irgendwie, was schaffe ich jetzt noch, wie kann ich ihm helfen?
Ja,
das ist so ein, finde ich, ein krasser Moment auch.
Und in dieser Szene auch, die ganze Szene am Marktplatz finde ich auch inszenatorisch ganz gut gemacht. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber es sind ja immer im Vordergrund dann zwei Personen, die reden. Und dann, man sieht immer, wie im Hintergrund zum Beispiel Harry und Ken vorbeilaufen, während da Chloe und Ray miteinander reden. Oder der Erik läuft einmal an Chloe und Ray vorbei. Ist euch das aufgefallen? Nee. Also im Hintergrund sieht man dann ganz unscharf, wie die Personen immer vorbeilaufen. Aha. Das zeigt nochmal, wie klein dieser Platz ist und wie schnell diese Bombe eigentlich hochgehen kann dann in dem Moment.
Es zeigt ja, insgesamt wird auch mehrfach gezeigt, wie klein diese Stadt auch ist. Ja. Also zum einen sehen wir immer wieder die gleichen Häuser, die gleichen Sehenswürdigkeiten. Und dann, dass jetzt der Erik da zufällig gerade auf diesem Platz da vorbeiläuft und den jetzt sieht. Das sind ja auch nochmal so Elemente, dass es irgendwie einfach ein Dorf ist.
Ja, es wirkt schon wie eine ziemlich kleine Stadt. Ich weiß nicht, weiß jemand von euch, wie groß Brügge ist? Ich gehe mal davon aus, 300.000 oder so.
Also diese Altstadt oder dieser Kern, nee,
der ist weniger, nicht so groß. Viel weniger.
Ja.
Brügge. Wir haben auch einen guten Fußballverein auf jeden Fall.
Ich gucke jetzt mal kurz.
Ja.
Ja, wir sind ja immer live.
Echtzeit-Recherche.
Echtzeit, genau. Fact-Check.
Ne. Gestern willst du auch noch einen Tipp abgeben, während ich suche?
Was hast du gesagt, 300.000?
Nee, ich muss nochmal revidieren. Ich sag 90.000, sage ich. Ja.
90.000?
Ich hab's.
Du hast es. 90.000. Ich gehe ein bisschen höher. Ich sag 120.000.
Okay.
117.000.
Boah, Göster, stark. Aha. Stark.
Da weiß man, ne? Da hat jemand viele Schätzaufgaben schon gelöst.
Ja, ja. Wenn ich die Schätzaufgaben schon selber mitbringe, dann. Sehr gut.
Würdet ihr sagen, der Film ist eher eine Tragödie oder eine Komödie?
Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich glaube, bei einer Tragödie ist halt das Ende eben tragisch und bei der Komödie ist es halt ein Happy End und hier haben wir halt nicht, sind wir uns nicht sicher, was für ein Ende wir haben, weil am Ende eben er diese komische grammatikalische Form nimmt, ja, ich wünschte, dass ich nicht gestorben wäre irgendwie.
Ja.
Es ist so eine Mischung eigentlich, finde ich. Also es hat ja von beiden einfach ist Aspekte und ich glaube, der Hauptunterschied zwischen Komödie und Tragödie ist doch das Ende, oder nicht? Also
weiß ich nicht. Also ich würde schon auch sagen, dass der Weg dahin irgendwie wichtig ist und allein jetzt wegen dem Dilemma, was wir schon irgendwie, was sich durch den Film zieht und auch so ein bisschen die Elemente, bin ich bei Tragödie. Weil wir haben ja auch einfach diesen, also es gibt dieses Anfangsbild von Ray hat ein Kind ermordet und muss deswegen sterben. Und dieses Endbild von der Harry hat ein Kind ermordet, also er dachte, er hat ein Kind ermordet und bringt sich deswegen um. Und es ist irgendwie ein bisschen tragisch, dass es so gekommen ist und man hätte es auch verhindern können. Und es hätte auch, so wie die Frau im Hotel gesagt hat, geht doch einfach alle nach Hause. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es eine Komödie ist.
Hm.
Ja, ich glaube für mich das ist es eher eine Komödie. Und ich finde es ein bisschen schade eigentlich, weil ich die Schauspieler so viel transportieren und das wiederkehrende Thema, was ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, dass ich denke, Mensch, die aus sich heraus, da so viel, die Charaktere so interessant sind, auch Ich meine, natürlich, ne, diese Szene, wo der über den Rassenkrieg gesprochen wird, ist ziemlich cringe. Mhm, aber ja, was sie mit Ken macht, ist halt super interessant. Und ich hätte es halt, also ich hätte es interessanter gefunden, natürlich von Kens Perspektive das mehr zu finden, sozusagen, hey, wo bin ich denn eigentlich hier? Und sagen sich dieses tiefe Unwohlsein, was dadurch bei ihm ausgelöst wird, ne, dem näher zu kommen, hätte ich halt interessanter gefunden, als daraus einen Witz zu machen. Aber der Film entscheidet sich, finde ich, eindeutig für den Witz in solchen Situationen. Mhm.
Gibt es denn eine Tragödie oder eine Komödie, die dich bei dem Film so ein bisschen dran erinnert oder wo du sagen würdest, das könnte passen?
Ein Filmtipp. Also tatsächlich habe ich eine Komödie, also ich habe zwei mitgebracht. Einmal tatsächlich eine Komödie, einmal ein Drama eher. Und die Komödie, die haben wir im Filmclub besprochen, weil ich finde einfach, Colin Farrell und Brandon Neeson, die sind echt ein Traumduo, die haben eine Chemie. Gesser grinst schon, weil er weiß, was kommt. Die haben eine Chemie wie Lauren Hardy und wir haben, oder Dick und Doof, und wir haben von denen einen Film besprochen, die Klotzköpfe. Und das ist ein andere Duo, den ich sehr gern zuschaue. Und das ist bei uns Folge 19. Hört doch gerne rein, schaut den Film an. Das ist natürlich eindeutig eine Komödie. Und nicht besprochen im Filmclub kann ich empfehlen den Film Calvary von 2014. Der ist in mehrerer Hinsicht interessant, weil der wurde nämlich von John Michael McDonough gemacht und geschrieben. Das ist der Bruder von Martin McDonough. Oh, okay. Und die Hauptrolle wird auch von Brandon Gleeson gespielt. Und er spielt hier einen Priester, was auch wiederum sehr gut passt zu dem Film. Also eigentlich haben die, wenn man so, diese beiden Brüder haben sowas wie so einen Irland Marvel Universe.
Das ist ein bisschen wie Snickers und, nee, wie heißen die?
Die Twix.
Die Twix.
Ja, ja, die, genau. Twix-Zwillinge.
Genau, und es geht im Prinzip, ich möchte nur so viel verraten, das spielt in Irland und beginnt mit einer Szene, in der wir eine Beichte sehen, ähnlich wie in diesem Film, und da wird nur gesagt, I'm going to kill you. Das heißt also, der zukünftige Mörder des Priesters gesteht schon seine Sünde.
Wie in dem Film auch.
Ja.
Und dann entsteht daraus dann eine Geschichte. Also als hätten wir diese eine Szene in diesem Film und dann entwickelt sich eine andere Geschichte.
Aber jetzt die wichtige Frage, welcher Film war zuerst da?
Boom.
Tatsächlich.
Aber ich glaube tatsächlich, dass diese, ich meine, genauso die Banshees eigentlich aufbauen auf In Brügge und trotzdem unabhängig von davon bestehen, funktioniert das auch, dass es nicht direkt sozusagen, sonst einfach nur die Prämisse genommen wird und dass diese einfache Prämisse von dieser Szene genommen wird und eine andere Geschichte sich daraus entwickelt.
Ja, es ist ja auch so, dass der Martin McDonagh auf die Idee zu dem Film kam, dass er irgendwie, ich glaube, in Brügge war und dann so ein bisschen diese Ideen von den Charakteren, von dem Tourist und dem, also ich glaube, dass so ein Film eben aus solchen Elementen auch entsteht. Dass man denkt, hier, das fände ich eine gute Sache, das finde ich gut, und dann kommt sowas zusammen, ja. Was wäre bei dir so ein Film?
Also jetzt Komödie oder Tragödie, aber wenn ich mir einen aussuchen müsste, den ich hier empfehlen soll, oder?
Du darfst empfehlen, was du möchtest. Muss auch keine Tragödie, Komödie sein.
Ja, also ich würde dann auf jeden Fall an alle, die das noch nicht geschaut haben, The Banshees of Inisherin empfehlen, weil es einfach es ist ein ähnlicher Film, aber irgendwo noch vielleicht ein Ticken ernster und cinematisch anspruchsvoller gestaltet als in Bruges. Und ja, es ist eben das gleiche Duo, es ist ein sehr irischer Film und das gefällt mir einfach ziemlich gut. Genau, ja, den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn man in Brügge sehen und sterben, wenn man an dem Gefallen gefunden hat, dann wird man an The Banshees auch Gefallen finden, denke ich.
Ja. Ich habe zwei Filme, die wir beide im Podcast hatten. Wir haben so ein bisschen von Moralvorstellungen und es geht ja auch um Justiz und Selbstjustiz, und da haben wir zwei Filme, die so ein bisschen in dem Bereich unterwegs sind. Einer, der ist noch recht jung, Just Mercy.
Ja, den habt ihr mit Nico zusammen gemacht,
ne? Den haben wir mit Nico besprochen. Ja. Ist natürlich, also ein anderes Kaliber, aber irgendwie hat es natürlich ähnliche Elemente, und Saint-Omer, finde ich, irgendwie auch geht in eine ähnliche Richtung. Mhm. Mhm. Also die kann man sich beide anschauen, und wenn es sein muss, kann man natürlich auch den Podcast dazu hören. Genau.
Noch eine Frage von mir. Ich weiß jetzt von Jess, dass du Letterboxd hast. Ich weiß,
wie es ist. Ich habe auch Letterboxd, ja.
Habt ihr den Film schon bewertet? Und wenn ja, wie habt ihr ihn bewertet? Und ja, was fandet ihr denn so generell, oberflächlich jetzt mal, gut an dem Film?
Das ist eine, ich finde es, also wir hatten, Jess und ich haben da häufiger schon drüber gesprochen, wie es eigentlich, also wie wir Filme bewerten und ob man jetzt was Gutes daraus zieht oder was Schlechtes, oder. Und ich muss sagen, während ich den Film geschaut habe, fand ich den Film noch nicht so gut und hätte ihm wahrscheinlich eine niedrigere Bewertung gegeben. Aber jetzt, wo wir auch darüber gesprochen haben, habe ich auch viele Elemente gefunden, die ich irgendwie nicht gut fand und würde ihn jetzt höher bewerten. Ich weiß nicht, was ich jetzt für eine genaue Sternebewertung, aber ja, also meine Meinung hat sich dazu positiv geändert.
Okay.
So ein bisschen, ja.
Okay.
Es ist ganz lustig, dass du fragst, weil ich mir ist aufgefallen, als du gesagt hast, ich will darüber sprechen, habe ich mir meine alte Bewertung angeguckt und jetzt wird es dich schocken, weil ich habe einen Stern gegeben gehabt.
Was? Damals.
Ja. Aber ich würde wirklich sagen, ich habe das einfach sehr stark unter diesem Brexit-Einfluss bewertet und gesehen auch. Und das ist natürlich auch eine Frage, ne? In welchem Kontext rezipiert man so einen Film? Und bei mir war das der Kontext. Und dann dachte ich so, wenn man das einmal in dieser Schiene drin ist, dann finde ich, gibt es mehrere Elemente, wo man sagen kann, okay, muss nicht sein. Und dann ist er auch einfach manchmal vulgär und plump. Mhm. Jetzt habe ich ihn zweimal wieder gesehen. Und jetzt muss ich sagen, würde ich ihm... Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil ich würde sagen, in Elementen ist es für mich eine gute 4 und Elementen aber auch eine schlechte 3. Ich würde wahrscheinlich jetzt irgendwie so, wenn ich nochmal logge, was ich noch nicht getan habe, dann so 3 oder 3,5 geben.
Mhm. Ja, also ich habe den Film, ich kenne den Film tatsächlich erst seit einem Monat, weil ein Kollege aus der Uni hat ihn bei Letterboxd gelistet gehabt und dann habe ich den mit einem Freund auf einer langen Autofahrt geschaut. Und mit diesem Freund ist es eigentlich schwierig, Filme zu schauen, weil er sich nicht fokussieren kann. Und wir waren beide aber ziemlich gebannt auf den Film und waren uns einig direkt, dass es für uns ein sehr, sehr kompakter, sehr runder Film einfach ist, den man leicht runterschauen kann, irgendwie, ohne sich da jetzt noch groß in die Analyse begeben zu müssen. Kann man natürlich auch machen, aber ich finde, es ist einfach ein gut verträglicher Film, der lustig ist, und ich habe dem, ja, ich glaube, 4,5 oder 4 sogar gegeben, ja.
Wo kann man denn auf Letterboxd folgen? Was ist dein Username?
Felix Teichmann ist mein Username.
Können wir auch dann in die Shownotes packen.
Ja, gerne reinfolgen.
Perfekt.
Ja. Wie heißt ihr denn auf Letterboxd? Ich muss das auch noch wissen.
Ich bin Edgar Stolli und du bist Golden Raspberry.
Stark. Oh, okay.
Hast du dir gemerkt, ja. Genau, ja. Aber momentan nicht so wahnsinnig aktiv. Aber
tja, vielleicht ist jetzt ein Grund, wieder
einzusteigen.
Reaktivieren.
Ja, jetzt habe ich auch einen Freund mehr auf Letterboxd.
Genau. Mal schauen, ob ich dich annehme.
Oh.
Spaß.
Sehr gut. Ja, schön, dass du hier bei uns im Podcast warst. Ja, und auch wenn du der Meinung warst, dass man nicht unbedingt über den Film nochmal tiefer sprechen muss oder ihn analysieren muss.
Man kann, man muss nicht.
Bin ich froh, dass du hier warst und wir es doch getan haben. Ja, wenn ihr auch einen Film mit uns besprechen wollt, so wie Felix, dann schreibt uns doch auf Instagram an @filmclub_podcast oder eine E-Mail an info@filmclub-podcast.de und schlagt uns auch mal einen Film vor. Ja. Und sonst schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Yeah. Bye.